und ich möchte mit Ihnen einmal was ausprobieren. Ich habe es schon auf der Universität im Hörsaal ausprobiert. Es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und zwar, Sie gehen jetzt auf die Webseite, rufen Sie auf Online-TED. Da werden Sie jetzt vielleicht ein bisschen brauchen. Vielleicht müssen manche das Handy erst wieder einschalten. Und geben dann den Freischaltcode 6258 ein. Aha, das geht so nicht. So, und dann sollte eigentlich zu diesen Fragen, also der Text, den sehen Sie nur hier, und ich möchte gerne von Ihnen wissen, was Sie tun würden. Die Frage steht oben, also Daniel ist ein 5 Jahre alter Knabe und kommt wegen Kopfschmerzen in die Ordination. Das Gewicht ist 19 Kilo und die Länge 115 Zentimeter. Sie messen unter anderem den Blutdruck und finden einen Wert von 119 zu 79 Millimeter Hg. Was passiert weiter? So, jetzt werden wir das ein bisschen heraufziehen. 15 haben schon abgestimmt. Ich lasse Ihnen jetzt zum Beginn ein bisschen Zeit. Aha, jetzt funktioniert es recht gut. Gut, und jetzt drücke ich auf Countdown starten und dann haben Sie nur mehr ein paar Sekunden Zeit. Probieren Sie mal aus. So. Ja, 46 Stimmen haben wir schon. Jetzt bin ich sehr neugierig, was Sie dazu antworten. Okay, ich könnte jetzt eigentlich schon fast aufhören hier, weil offensichtlich machen Sie alle das, was ich auch erwarten würde. Es gibt auch ein paar, die sozusagen gleich in die Therapie einsteigen. Es freut mich, dass mehr die Kinder zum Kindernephrologen und nicht zum Kinderkardiologen schicken. Okay, wir können somit weitergehen. Und mein Einstieg sozusagen zum Blutdruck, das war sozusagen mal der Einstieg und ich möchte gern, jetzt gehe ich einfach selber da herüber. So. So. Sie wissen, dass bei Erwachsenen der Blutdruck, Sie kennen wahrscheinlich auch alle die Werte, was normal ist oder nicht normal bei Erwachsenen, ist eigentlich sozusagen risikostratifiziert. Das heißt, man weiß, wenn der Blutdruck höher ist, dass zum Beispiel die Mortalität höher ist. Das ist ja bei den Kindern natürlich nicht so, sondern wir arbeiten hier eigentlich nach Perzentilen. Das heißt, man hat ein großes Kollektiv von Kindern genommen und dann entsprechend nach Perzentilen eingeteilt, was eigentlich im Normalbereich liegt und was außerhalb dieses Normalbereichs liegt und damit auch die Hypertonie gerade entsprechend eingeteilt. Das Problem allerdings, wenn Blutdruck, es wird eigentlich relativ oft Blutdruck gemessen, aber eigentlich muss man dazu sagen, viele machen gar nichts, auch wenn der Blutdruck eigentlich nicht ganz normal ist. Ich habe jetzt gesehen, der Großteil von Ihnen würde den Blutdruck bei dem Kind noch einmal messen, aber selbst dann, wenn Sie den Blutdruck noch einmal messen und noch ein paar Mal messen, hat man gesehen in einer amerikanischen Studie von einigen tausend Kindern, das waren so World Child Care Visits, also eigentlich sowas wie Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, dass 3/4 aller hypertensiven Werte ohne Konsequenzen blieben. Nämlich, dass sie nicht einfach nur einmal gemessen, sondern die sind mehrfach überprüft und die Untersucher haben sozusagen aus den Computerdaten das herausgenommen und geschaut, welche dieser Kinder wurden eigentlich in irgendeiner Weise, was den Blutdruck betrifft, weiter beobachtet und dann waren es eigentlich nur 1/4 aller Kinder, die hypertensive Werte hatten. Das heißt, da müssen wir uns Kinderärzte schon auch ein bisschen selber an der Nase nehmen. Die Frage ist natürlich, die sich vielleicht manche stellen, bei einem so grenzwertigen, vielleicht manchmal grenzwertigen Blutdruck, hat es überhaupt eigentlich Konsequenzen? Und es hat Konsequenzen, das wissen wir mittlerweile. Das ist sozusagen ein hoher Blutdruck, hat natürlich ein Tracking bis ins Erwachsenealter. Und wir wissen, dass es schon nachweisbare Endorganschäden bei Kindern gibt. Das sind zwei Studien. Das eine ist eine finnische Studie, die Intima Mediadiki gemacht hat, bei Kindern oder auch bei jungen Erwachsenen, die als Kinder schon hypertensiv waren oder andere Risikofaktoren gehabt haben und man hat gesehen, dass die als Kinder das schon hatten, dass die später entsprechende Veränderungen an den Gefäßen hatten. Und auch die untere Studie, die ich Ihnen ein bisschen genauer zeigen will, weil sie sehr interessant ist, zeigt das. Das ist die Bogalusa Heart Study, das ist nur sozusagen eine Teilstudie davon und zwar Bogalusa ist etwa eine Stadt in den südlichen, in Missouri, glaube ich, eine Stadt, die etwa gleich groß ist wie Berchtoldsdorf, aber sicher nicht so schön wie Berchtoldsdorf. Und dort sind 14.000 Partizipanten sozusagen seit den 73er Jahren in der Studie drinnen gewesen, und es wurden immer wieder Risikofaktoren, Gewicht, BMI, Lipidstatus, Blutdruck und Raucherstatus untersucht. Und von diesen 14.000 sind dann mit der Zeit sind einige verstorben, und zwar nicht wenige eigentlich auch an Gewaltverbrechen. Das sind 204 gewesen, und von 93 hat man sozusagen sämtliche Daten zur Verfügung gehabt, was das Risiko betrifft, und hat dann einen Pathologen gebeten, ohne dass er weiß, unter welchem sozusagen vom Status des Verstorbenen weiß, hat man untersucht, ob hier Pathologien vorliegen, und das ist sozusagen ein Teilfaktor. Man hat geschaut, ob fibröse Plaques in der Aorta und in den Karotiden vorhanden sind. Und was man gesehen hat zum Beispiel beim Rauchen, ist das ganz massiv gewesen bei den Koronararterien. Aber wenn Sie auch andere Risikofaktoren, also die Übergewicht, Blutdruck, erhöhte Triglyceride zum Beispiel, dann sehen Sie, dass mit einem Risikofaktor steigt sozusagen die Wahrscheinlichkeit, fibröse Plaques zu haben, mit mehreren natürlich entsprechend mehr. Und hier spielt sozusagen jeder Risikofaktor für sich unabhängig ein Risiko dar, dann als junger Erwachsener schon sozusagen Endorganschäden zu haben. Das ist wieder ganz interessant. Wie schaut es eigentlich aus? Wie viele haben das überhaupt? Interessant ist, wir in Österreich wissen eigentlich überhaupt nicht, wie viele Kinder hypertensiv sind. Ich glaube, wir wissen ganz gut, wie viele Kinder zu dick sind. Aber wir wissen, der Professor Wittheim schüttelt den Kopf, aber wir wissen noch weniger über den Blutdruck von den Kindern. International in verschiedenen Untersuchungen ist das 1-5%. Sie sehen auch schon die Bandbreite. Aber es ist auch, das wissen wir schon, die Tendenz steigend, nämlich eigentlich parallel zum BMI steigend. Die Frage ist natürlich auch, wie viele von denen sind sozusagen primär, haben eine primäre oder sekundäre Hypertonie. Auch dazu haben wir wenig Daten. In Warschau gab es eine Untersuchung, das waren 1000 Kinder, 636 Kinder, also von 1000 Kindern mit erhöhtem Blutdruck, da waren 636 Kinder, haben eine tatsächliche Hypertonie dann gehabt, und 351 Kinder hatten eine sekundäre Hypertonie, also die Hälfte der Kinder. Nur man muss sagen, es ist trotzdem keine wirklich gute epidemiologische Untersuchung gewesen. Wann soll man jetzt eigentlich den Blutdruck messen? Ich meine, Sie alle wissen, dass man natürlich im Mutter-Kind-Pass mit 4 und 5 Jahren ist eigentlich vorgesehen, einen Blutdruck zu messen. Wenn Sie selber die Mutter-Kind-Pässe von vielen Kindern anschauen, und mir fällt das auch auf, dass da eigentlich selten ein Blutdruck eingetragen ist zumindest. Das heißt nicht, dass er nicht gemessen wird. Was mir aber auffällt, ist, dass bei schulärztlichen Untersuchungen eigentlich doch sehr häufig, also dass auch Zuweisungen aus Schulen kommen, und dass ich von meinen eigenen Kindern auch weiß, dass in der Schule immer wieder Blutdruck gemessen wurde. Eine andere Gelegenheit ist natürlich jede eingehende sozusagen Untersuchung aus irgendeinem anderen Grund, zum Beispiel OP-Freigabe für Adenoide, OP oder sonst irgendwas, ist eigentlich eine gute Gelegenheit, einen Blutdruck zu messen. Und dann muss man natürlich sagen, alle Kinder mit entsprechenden Risikofaktoren, also ehemalige Frühgeborene, wenn man schon eine bekannte Erkrankung hat, bei Organtransplantierten auf jeden Fall, bei malignen Erkrankungen natürlich, und dann auch blutdruckbeeinflussende Medikamente. Dazu gehört aber eigentlich nicht nur blutdruckbeeinflussende Medikamente, sondern wenn wir irgendwie aus der Anamnese wissen, dass Kinder auch sozusagen Substanzen zu sich oder Jugendliche Substanzen zu sich nehmen, es gibt ja nicht wenige, die trinken 2, 3, 4 Red Bull an einem Tag, dann kann man damit rechnen, dass das auch auf den Blutdruck tatsächlich einen Einfluss hat. Und natürlich auch die, wo wir wissen, die haben eine systematische Erkrankung, die einen Einfluss auf den Blutdruck hat. Und bei Symptomen, die einen erhöhten Blutdruck erwarten lassen. Und das ist jetzt eigentlich insofern schwierig, weil da könnte man ja bei jedem Kind das letztlich irgendwie denken. Denn 70-80% haben zwar überhaupt keine Symptome, die einen erhöhten Blutdruck haben. Die Mehrzahl, wenn dann noch am ehesten Kopfschmerzen, aber wenn Sie jetzt sozusagen diese Symptome sich anschauen, Bauchschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, das sind ja so unspezifische Symptome, dass wir eigentlich bei jeder Vorstellung eines Kindes mehr oder weniger eigentlich Blutdruck messen müssten, wenn wir nicht sozusagen die Dinge schon relativ rechtzeitig in eine entsprechende Kategorie zuordnen. Okay, jetzt möchte ich gerne wieder Sie abstimmen lassen. Ich hoffe, Sie haben Ihr Handy nicht ausgeschaltet. So, und jetzt gehen wir zur nächsten Frage einfach. So, jetzt sollte die nächste Frage kommen. Nachdem Sie bei Daniel nun dreimal in Ruhe den Blutdruck gemessen haben, kommen Sie zum Schluss, dass ein Durchschnittswert von 121 zu 78 mm Hg zu hoch ist. Wie machen Sie weiter? Gut, Sie geben jetzt das Rezept, Candesartan, klingt ja ganz gut. Sie veranlassen eine 24-Stunden-Blutdruckmessung. Sie schicken Daniel ins Labor für eine Blutabnahme. Sie machen zuerst einmal einen Harnstreifentest und schauen, ob er eine Proteinurie und Hämaturie hat. Oder Sie starten gleich eine ganze Abklärung mit Abdomen-Ultraschall, Herz-Echo, Blutabnahme, Augenhintergrund und alles, was dazugehört. So, da ist nochmal die Frage, damit Sie sehen. So, den Countdown starten. Okay, das heißt eigentlich, einige fangen sozusagen schon einmal an mit einer, sozusagen mit einer Abklärung. Ist sicher nicht schlecht, weil zum Beispiel ein Harnstreifentest natürlich eine nicht invasive, ganz einfache, primitive Untersuchung ist, die kann man eigentlich wirklich gleich machen. Allerdings, worauf ich sozusagen hinaus will, ist, jetzt können wir wieder umsteigen bitte, ist sozusagen schon die 24-Stunden-Blutdruckmessung, wie Sie sehen. Wie misst man überhaupt den Blutdruck? Genau. Das ist vielleicht ein ganz wichtig, auch wenn man nämlich Eltern einweist, die dann letztlich zu Hause Blutdruck messen, dass sie natürlich entsprechend in Ruhe messen. Das ist, und dass man zu verschiedenen Zeiten misst. Vorher kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass es sich möglicherweise um eine Hypertonie handeln würde. Die Ruhe ist sozusagen das Allerwichtigste, einmal hinzusetzen, und die Zeit muss man sich oder dem Patienten einfach geben. Ganz wichtig ist natürlich, passende Manschetten zu verwenden, und was vielleicht für manche vielleicht ein bisschen neu ist, dass es eigentlich von Vorteil ist, oszillometrische Blutdruckmesser in der Routine zu verwenden. So ein oszillometrischer Messer ist natürlich einfach auch sehr leicht zu bedienen, sehr einfach zu machen. Man muss sozusagen, das geht sehr schnell. Das Zweite ist aber, dass die Normwerte, die wir jetzt haben, die wir eigentlich in Österreich durchaus auch verwenden können, die in Deutschland erhoben worden sind, dass die oszillometrisch erhoben worden sind. Und zwar, das war eine große, die KICS-Studie war das, die bei nicht-adipösen Kindern, und das ist ganz besonders wichtig, weil wenn man nämlich die adipösen Kinder dazu zählt, ist der Blutdruck im Durchschnitt um 3 bis 4 mm Hg systolisch höher, nämlich im gesamten Kollektiv, und das ist schon relevant. Das heißt, diese Perzentilen Daten sind eigentlich die, auf die wir uns beziehen sollten derzeit. Das sind sicher die allerbesten. Die in dem im Journal of Pediatrics publizierten amerikanischen Daten, muss man dazu sagen, die natürlich auch tolle Tabellen machen, die wir bis jetzt eigentlich viel verwendet haben, die sind mit adipösen Kindern auch gemacht worden und sind auch alle insgesamt etwas höher als diese Werte hier. Also, unser Bursche ist 5 Jahre alt, hat eine Länge von 115, wie gesagt, hat einen Blutdruck von 119 zu 78. Und wenn man hier schaut, liegt er damit doch über der 99. Perzentile und ist offensichtlich schon hypertensiv. Aber worauf ich hinaus will, sind die Messbedingungen. Wenn Sie in der Ordination den Blutdruck messen oder in der Ambulanz, dann können Sie damit rechnen, dass Sie eine hohe Rate an sozusagen erhöhten Blutdrücken haben. Wenn Sie das öfters hintereinander machen, dann ist es durchaus so, dass die Kinder sich sozusagen nach dem zweiten oder dritten haben die Kinder schon deutlich weniger erhöhte Blutdrücke. Allerdings, wenn Sie mehrmals gemessen haben und Sie haben in der Ordination und Sie haben dann erhöhte Blutdruckwerte, dann gehen Sie davon aus, dass es eigentlich eine Hypertension ist. Allerdings ist es so, wenn man die vergleicht, dieselben Kinder, die in der Ordination waren und die dann eine 24-Stunden-Blutdruckmessung hatten, dann sehen Sie, dass da eigentlich ein sehr geringer Overlap ist, nämlich dass nicht wenig Kinder eigentlich sowas wie eine White-Coat-Hypertension haben, und das ist bis zu 50%. Deswegen ist es eigentlich so, dass wir empfehlen würden, dass man, wenn man mehrmals in der Ordination erhöhte Werte hat, dass man dann eine 24-Stunden-Blutdruckmessung anfordert. Man kriegt es relativ leicht. Viele Internisten, kardiologische Internisten haben das, Kinderärzte selber haben das, glaube ich, eher nicht. Wir haben an der Klinik ein paar von diesen Geräten und machen das auch für Niedergelassene, wenn der Bedarf dafür da ist. Das heißt, wenn der Blutdruck erhöht ist, bei Einzelmessungen würden sehr viele Abklärungen und umständlich sogar auch Behandlungen, wie man gesehen hat, dabei herauskommen, die möglicherweise nicht indiziert sind. Allerdings, Kinder, die eine White-Coat Hypertension haben in der Ambulanz, die sollte man nicht ganz außer Acht lassen, sozusagen langfristig, denn es gibt doch Hinweise, dass die eigentlich doch ein gewisses Risiko haben, dann doch ein Problem später zu kriegen. Da gibt es eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass der Left Ventricular Mass Index bei diesen Kindern doch etwas erhöht war. Sind einfach sozusagen unter Umständen Personen, die auf Stress relativ schnell und leicht mit erhöhten Blutdruckwerten reagieren und damit sozusagen auf lange Frist sowas vielleicht auch fixieren können. Gut, 24-Stunden-Blutdruckmessung, da haben wir solche Tabellen. Eigentlich gibt es valide Werte von einer Größe von 120 bis 180, also sehr kleine Kinder, obwohl wir sie immer wieder zugewiesen kriegen zum Messen. Für die gibt es eigentlich keine validen 24-Stunden-Blutdruck-Tabellen. Wir machen es aber trotzdem, weil wir da aus dem Muster heraus doch auch einiges ableiten können aber nur natürlich eine bedingte Aussage dazu machen. Was sind jetzt die Ursachen der Hypertonie? Man darf nicht vergessen, natürlich, und es ist auch steigend, die sogenannte primäre Hypertonie, steigend mit dem BMI der Bevölkerung, ist sicher die häufigere und das häufigste. Allerdings darf man nicht vergessen, und diese polnische Studie hat das auch gezeigt, es sind in einer Blutdruckambulanz waren fast die Hälfte von denen, die deutlich hypertensiv waren sekundäre. Und da sind die häufig, und deswegen landen sie natürlich auch oft beim Nephrologen, sind sozusagen renoparenchymatös. Es gibt dann renovaskuläre Ursachen, auch dann sonstige vaskuläre Ursachen, dann gibt es sozusagen, sind sozusagen mit einer entsprechenden Anamnese verbunden aus der Neonatologie, dann medikamentös und dann kommen wir eigentlich schon zu den sehr seltenen Ursachen. Natürlich muss man auch an die sehr seltenen denken, aber da muss ich sagen, die sehe ich sehr selten, nämlich endokrine Ursachen oder sonstige, das heißt monogene Ursachen, also eine Transporterstörung in der Niere, die zum Beispiel zu einer Hypertonie führen kann. Vielleicht ist es ganz gut, sich auch an diese Faustregel zu halten in der Einschätzung, wenn man eine Abklärung beginnt, nämlich je jünger das Kind, umso eher wird das sekundär sein. Es gibt eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass unter dem Alter von 15 Jahren eigentlich der überwiegende Mehrzahl doch eine sekundäre Hypertonie hat, während das darüber, also in der Pubertät, zunehmend mehr primäre Hypertensionen sind. Unter 10 Jahren ist eine primäre Hypertonie extrem unwahrscheinlich. Und das ist vielleicht eine ganz gute Faustregel, wenn man an die Abklärung herangeht. Was machen wir, wenn wir abklären? Also das Erste ist sozusagen, wir müssen natürlich schon nach Ursachen suchen. Wir suchen nach zusätzlichen Risikofaktoren, wir suchen nach Endorganschäden und wir suchen natürlich auch nach Begleiterkrankungen und das ist sozusagen dann auch die Abklärung, zunächst einmal die Anamnese, bei der wir nach diesen Dingen natürlich fragen, wie familiäre Erkrankungen. Wir wissen ja, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein sehr starkes familiäres Muster haben. Die Neugeborenenperiode ist eine sehr wichtige Periode. Frühgeburtlichkeit zum Beispiel ist ein Risiko für eine spätere Hypertonie. Frühere Erkrankungen, natürlich Harnwegsinfekte, und was ich schon erwähnt habe, die Lebensgewohnheiten, Ernährung, Nikotin, Koffein, Sport, aber auch Schlaf zum Beispiel. Eine Schlafdyspnoe, Schlafapnoe-Syndrom prädestiniert zum Beispiel auch für eine Hypertonie. Und dann wären natürlich auch endokrine Symptome wie Gewichtsverlust, Unruhe, Abgeschlagenheit und nicht zuletzt auch Medikamente. Neben einer ordentlichen Untersuchung bitte auch den Blutdruck zumindest ein- oder zweimal an einer unteren Extremität messen. Der Harnstreifentest, das sind sozusagen ganz einfache Untersuchungen. Auch eine Blutabnahme würde ich dann machen und wo wir dann schon sozusagen nüchtern Blutabnahme machen. Diese Blutabnahme wie Nephritis-Parameter würde ich eigentlich nur dann machen, wenn wir irgendwie aus dem Harnbefund irgendeinen Verdacht hätten. Von vornherein würde ich das eigentlich so nicht machen. Eine ganz zentrale Untersuchungen stellen sicher sozusagen der Ultraschall der Niere, die ordentlich auch entsprechend gut gemacht werden sollte. Man muss dazu sagen, dass ein Doppler der Nierengefäße, wenn er von jemandem gemacht wird, der es sehr gut kann, eigentlich eine relativ gute Aussagekraft gibt, nämlich unter Umständen zumindest gleich gut, eigentlich besser unter Umständen sogar als eine MR-Angiografie, auf die ich dann noch zu sprechen komme. Natürlich die Echokardiografie, ein EKG und die Fundusuntersuchung. Untersuchung ist, war und ist immer noch eine gute Untersuchung. Sie ist auch bei kleinen Kindern möglich und zeigt auch bei kleinen Kindern mit einer Hypertonie Veränderungen, die natürlich auch reversibel sein können. Es gibt allerdings relativ wenig Literatur dazu, muss man sagen. Und dann kommen wir zu den Sachen, die eigentlich dann schon sozusagen in einem spezialisierten Bereich sind, dass man die entsprechenden Hormone abnimmt, Aldosteron und Renin, Harnkatecholamine, Harnsteroide zum Beispiel, das muss man nach Marburg an der Lahn schicken. Die Schilddrüsenfunktion wird oft routinemäßig abgenommen, ist aber eigentlich extremst selten. Höchstens bei einer thyreotoxischen Krise geht das mit einer Hypertonie einher, aber eigentlich sonst ist sozusagen die Schilddrüse quasi untersuchen bei jemandem, der keine wirklichen Symptome hat, bringt wahrscheinlich nicht viel. Und die Genetik natürlich, wenn man einen bestimmten Verdacht in einer Richtung hat, macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Was an weiterer Bildgebung? Also wenn sozusagen Harnwegsinfekte in der Anamnese eine große Rolle spielen, dann ist die DMSA sicher eine sehr hilfreiche Untersuchung, die uns sehr genau zeigt, ob hier Narben als Ursache einer Hypertonie vorhanden sein können. Die Captopril-Sintigraphie würde ich nicht mehr anfordern, die hat eigentlich sehr wenig Aussagekraft. Und die MR und MR-Angiografie, ist mir selber wichtig zu sagen, dass Sie mit der MR-Angiografie leicht etwas sehen können. Die MR-Angiografie zeigt zum Beispiel, das ist ja auch selten, zum Beispiel sowas wie ein Mid-Aortik-Syndrom oder einfach Gefäßanomalien. Aber eine MR-Angiografie, einen Normalbefund zeigt, weil Sie das Kind zu einem MR schicken mit dem Verdacht einer Nierenarterienstenose, wenn der Befund normal ist, dürfen Sie nicht davon ausgehen, dass dieses Kind keine Stenose hat. Das heißt, die MR-Angiografie geht nicht zum Ausschluss einer Stenose, sondern sie kann höchstens Gefäßmalformationen, die Sie vermuten, dort zeigen. Wenn Sie vermuten oder wenn wir vermuten, dass es sich wirklich um eine Nierenarterienstenose handelt, dann muss man eigentlich eine Angiografie und dann gleich mit einer Interventionsmöglichkeit machen. Allerdings muss man sagen, ein Kind, das sozusagen nur eine milde Blutdruckerhöhung hat, das mit einem Blutdruckmedikament leicht einstellbar ist, dieses Kind hat sicher keine Nierenarterienstenose. Man muss sozusagen auch ein bisschen im Hinblick auf die Schwere der Erkrankung denken. So, jetzt zur nächsten Abstimmungsfrage. Und zwar, da muss ich zur nächsten Frage gehen. Nehmen Sie bitte wieder Ihr Handy. So, Josef ist ein 16 Jahre alter Bursche und übergewichtig. Er hat einen Body Mass Index von 28 und hat eine primäre Hypertonie Grad 1. Der Vater ist 50 Jahre alt, ist auch übergewichtig und der sollte 2 Blutdruckmedikamente nehmen. Was empfehlen Sie? Und jetzt frage ich sozusagen, was empfehlen Sie und warum? Ich stelle jetzt sozusagen ein bisschen eine Doppelfrage. So, dann fangen wir mal. Boah, das ist ja toll. Herr Professor Wittheim, was sagen Sie dazu? So, jetzt gehen wir wieder zurück. Super. Ja, genau dahin wollte ich kommen, nämlich es geht genau darum, um die Motivation oder dass man nicht aufgibt. Das ist eine ganz interessante Studie und zwar, ich habe Ihnen ja vorher diese Bogalusa Heart Study gezeigt, ich habe von der Young Finn Study gesprochen. Die finnische Gruppe hat dann sozusagen mehrere von diesen longitudinalen Risikostudien verwendet, um sozusagen Patienten zu poolen und einmal zu schauen, was passiert eigentlich mit den unterschiedlichen sozusagen Kategorien. Dicke Kinder, dicke Erwachsene, schlanke Kinder, schlanke Erwachsene, schlanke Kinder, dicke Erwachsene und dicke Kinder, schlanke Erwachsene. Die Gruppe 1 waren sozusagen die ganz normalen, die gesunden, nicht dicke Kinder, nicht dicke Erwachsene, die Gruppe 2 waren dicke Kinder, nicht dicke Erwachsene, war, wie Sie wahrscheinlich erwarten würden, die kleinste Gruppe von diesen mehreren Tausend, waren nur ein paar Hundert. Dann gibt es die dicken Kinder, dicke Erwachsene, sicher nicht so selten, und dann die nicht dicken Kinder und die dicken Erwachsene. Diese bezaubernde junge Frau, übrigens ist ein Bild, das hier im Museum hängt, ist die Maria Theresia als Kind, von der wir ja alle wissen, dass sie dann, wie sie erwachsen war, ziemlich dick gewesen ist. Die würde in die Gruppe 4 kommen. Und was die geschaut haben, ist, sozusagen, sie haben gesucht nach Risikofaktoren, und zwar Typ-2-Diabetes, Dyslipidämie, Hypertension und sozusagen Zeichen von Arteriosklerose durch Intima-Media-Dicke-Messung, und haben die Erwachsenen, also im Durchschnitt 20 Jahre später nach den ersten Untersuchungen wieder untersucht, und was sie gezeigt haben ist, dass die aus Gruppe 4 verglichen mit der Gruppe 1, also die Dicken, dick gegen die ganz normalen Schlanken, dass die deutlich erhöhte Risiken hatten, alle diese einen oder zumindest einen oder mehrere von diesen Risikofaktoren zu haben. Wenn man die Gruppe 3 nimmt, also die Kinder, die als Kinder dick waren, und als Erwachsene war es im Prinzip genau gleich, also erst als Erwachsener oder nach der Pubertät dick zu werden oder als Erwachsener oder als Kind schon dick zu sein, dürfte, was das betrifft, ungefähr das gleiche Risiko haben. Aber diejenigen, die als Kind dick waren und dann abgenommen haben, die meisten, die Daten sind nicht so präzise, aber die meisten haben in der Pubertät irgendwann abgenommen, die tragen sozusagen im Grunde das gleiche Risiko oder praktisch das gleiche Risiko wie die Gruppe, also die ganz Gesunden. Die Botschaft dieser Studie ist im Prinzip nichts anderes, als es macht wirklich Sinn, sich anzustrengen, um dicke Kinder zu schlanken Erwachsenen zu machen und damit diese ganzen Risikofaktoren zu reduzieren. Ja, und das geht nämlich im Prinzip, geht es letztlich auf die Behandlung heraus. Eine medikamentöse Behandlung von dem Burschen mit 16 Jahren, den ich vorher gezeigt habe, macht eigentlich nicht viel Sinn, denn wenn man ihn behandelt, wenn man den Blutdruck behandeln würde, hat man trotzdem noch die anderen Risikofaktoren natürlich, und eigentlich seine Grunderkrankung ist ja eigentlich nicht der Blutdruck, sondern seine Grunderkrankung ist ja eigentlich sein Übergewicht. Das heißt, der sollte eine nicht medikamentöse Behandlung, in dem Fall nennen wir es Lebensstiländerung, haben, das heißt entsprechend viel Sport und gesunde Ernährung wären sozusagen die Hauptbestandteile davon. Aber wenn wir natürlich bei den anderen schauen, eine Hypertonie, wenn wir finden, eine behandelbare Ursache ist natürlich klar, eine Nierenarterienstenose werden wir beseitigen, wobei keine Garantie ist, wenn man eine Nierenarterienstenose beseitigt, dass man auch dann entsprechende normale Blutdruckwerte hat. Eine schwere Hypertonie muss man gleich behandeln, aber auch gleich abklären. Und wenn wir Hypertonie haben, die sozusagen symptomatisch sekundär, oder wenn wir Endorganschäden haben, auch bei Diabetikern, dann sollten wir eine medikamentöse Therapie beginnen. Was ist eigentlich das Behandlungsziel? Im Grunde ist das Behandlungsziel zunächst einmal eine Normalisierung, das heißt eine Senkung unter die 90. Perzentile, und es gibt auch Erkrankungen, also da spreche ich vor allem als Nephrologe, wir wissen, dass bei Nierenerkrankungen eine strikte Blutdrucksenkung zu einer deutlichen Verzögerung des Krankheitsverlaufs führen kann, das heißt eigentlich eine deutliche Verzögerung von Dialyse- und Transplantationspflichtigkeit, und zwar ganz besonders bei glomerulären Erkrankungen, also bei solchen mit einer Proteinurie. Ich will jetzt das nicht einzeln durchgehen, sondern welche Medikamente sollen wir eigentlich verwenden? Ich habe da so erste Wahl drüber geschrieben, aber das Problem, das wir natürlich schon haben, ist, wir haben Medikamente, die eigentlich erst ab dem Alter von 6 zugelassen sind, fast alle. Beim Captopril zum Beispiel, ganz interessant, steht drinnen im Beipackzettel, ja, Captopril kann bei Kindern auch verwendet werden, wenn alle anderen Möglichkeiten der medikamentösen Blutdrucksenkung sozusagen nicht möglich sind. Ja, ist ein bisschen zynisch klingt das, weil wir eigentlich sonst fast keine Medikamente zur Verfügung haben, auch Amlodipin ab 6 Jahre, zum Beispiel das Nifedipin, das gute Fedip, ist eigentlich für Kinder überhaupt nicht zugelassen, obwohl wir es alle viel verwendet haben. Interessant zum Beispiel, das Lonidin Minoxidil ist ein uraltes Medikament, sehr effektiv, ist ein Vasodilatator, hat halt massive Nebenwirkungen, aber das wäre zum Beispiel für Kinder zugelassen, ist aber sicher nur ein Medikament der zweiten oder dritten Wahl. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, die abnormen Werte, Einzelwerte muss man eigentlich, oder würde ich sagen, sollte man verifizieren. Die Hypertonie ist auf jeden Fall abklärungsbedürftig. Ich würde auf jeden Fall eine Abklärung in Stufen machen, also ich würde nicht gleich das ganze Programm durchziehen. Lebensstiländerung bei primärer Hypertonie, und auf das will ich sozusagen, das muss ich schon ganz stark betonen, das macht wirklich viel Sinn. Ich glaube, dass da Investitionen sozusagen extrem gut angelegtes Geld für die Zukunft wären. Eine sekundäre Hypertonie ist in der Regel medikamentös zu behandeln, und natürlich sollten wir zugelassene natürlich, beziehungsweise bewährte. Wir müssen uns eher auf die bewährten Medikamente sozusagen zurückziehen und nicht unbedingt auf die zugelassenen, wenn es irgendwie möglich ist. Danke für die Aufmerksamkeit.